Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sind bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse, bei der es plötzlich um ganz grundsätzliche Dinge ging. Wir gehen mit Claude Monet ans Meer. Außerdem stellen wir zwei neue Filme vor, die am Donnerstag starten. In einem heißt der Held Rocky und ist ein Alien aus Stein. Und dann ist da noch was Schönes heute in München passiert. Mal nicht das übliche Repertoire im Musiktheater, sondern was Seltenes, was sich aber sehr lohnt und was ganz Besonderes ist. Wir waren dabei. Und wir wollen wissen, ob die klassische Archäologie, also die sich um Rom und um Griechenland kümmert, irgendwann ausgestorben sein wird. Es gibt jedenfalls Anlässe, das zu glauben. Diese Leipziger Buchmesse, die heute Abend eröffnet worden ist im dortigen Gewandhaus, steht unter keinem guten kulturpolitischen Stern. Es gibt Streit um Buchhandlungen und um die Rolle des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer bei der Vergabe eines staatlichen Preises, nämlich des Buchhandlungspreises. Vorwürfe der politischen Einmischung werden seit Tagen laut und erschüttern die Buchszene. Und das hat man heute Abend bei dieser Eröffnung in Leipzig auch merken können. Mit Rücktrittrufen mitten im Gewandhaus. Und vor dem Gewandhaus, Sie haben es gehört vielleicht in den Nachrichten, Demonstrantinnen und Demonstranten aus der Bürobuchbranche, die wir auch gesprochen haben, die auch nach der Veranstaltung noch davor standen und die dieser Abend noch sehr beschäftigt hat.
Ich finde, dass es eigentlich noch mehr Buhrufe geben hätte können. Und es war eigentlich relativ ruhig, aber man hat trotzdem gemerkt, dass es ihn irritiert. Aber man hat gemerkt, dass eben die Buchbranche zusammenhält und dass es eben nicht einfach so geht, dass man unterdrückt und ja.
Eine vielfältige Buchhandelslandschaft ist wichtig für die Kultur in diesem Land, für die Demokratie in diesem Land. Deshalb brauchen wir Buchhandlungen, die ein breites Sortiment anbieten und eben nicht nur Mainstream.
Demonstrantinnen in Leipzig, die noch bis zum Ende der Veranstaltung vor dem Gewandhaus dort ausgeharrt haben zur Eröffnung der Buchmesse, die also durchaus in einem sehr strittigen Umfeld dort eröffnet wurde, aber gleichzeitig gab es natürlich auch einen wichtigen Preis. Über all das wollen wir reden mit Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion. Gehen wir mal nochmal ins Gewandhaus rein. Wir haben ja schon dort Buhrufe gehört beim Auftritt von Wolfram Weimer, sogar Rücktrittrufe. Wie hat sich dieser Abend aus Ihrer Sicht, wie ist er verlaufen?
Also ich muss sagen, es war der interessanteste und spannendste Abend dieser Art, den ich seit langem erlebt habe. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine fantastische Eröffnung von der Leipziger Buchmesse erlebt, was ja fast ein bisschen paradox klingt. Aber tatsächlich durch diese Debatten vorher, die ausgelöst worden waren, gab es da unglaubliche Vibes einfach, ja. Also selbst die Honoratoren haben sich überschlagen in der Güte ihrer Reden, die manchmal auch neigen dazu, etwas langweilig zu sein. Also großartig, Herr Junge, der Oberbürgermeister von Leipzig, übte ganz klare Kritik an eben dieser Absage diesem Ausbau von der Nationalbibliothek, der ja jetzt auch schon etwas zurückgenommen wurde. Dazu komme ich später auch nochmal im Zusammenhang mit Weimar und wurde auch sehr explizit, was den Umgang mit den Buchhandlungen anging. Genauso Herr Gugolz, der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, hat eine sehr, sehr gute, sehr klare, sehr ruhige, überhaupt nicht polemische, aber sehr direkte Rede gehalten, in der er unter anderem auch von dem großen Stolz sprach, den er auf die Buchhandlungen hat und auch überhaupt auf die ganze Buchbranche und sagte nochmal sehr explizit, wir lassen uns nicht spalten. Und ich muss aber sagen, Herr Weimer hat das dann doch relativ würdevoll sekundiert. Das muss man wirklich anerkennen. Und er hat sich auch nicht so aus der Ruhe bringen lassen von diesen Buhrufen und Rücktrittsrufen. Er war, man merkte, er war angefasst. Er hatte eine leicht gebrochene Stimme. Aber er hat durchaus auch mit Humor geagiert. Also was ich interessant fand, er hat dann wir sollten zukünftig ein Habermas-Verfahren einführen. Also nicht Haber-Verfahren, das war so ein Wortspiel. Er sprach nämlich auch länger über Habermas. Und er wandte sich mit folgenden Worten an den Leipziger Bürgermeister.
Und lieber Herr Oberbürgermeister Jung, wir kennen uns lang. Normalerweise begrüßen Sie mich als, da kommt der Leipzig-Freund. Das habe ich heute nicht gehört. Die Ermahnung habe ich wohl vernommen. Ich habe sie wohl vernommen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir gemeinsam an dem Projekt ziehen, dann wird es ein Erfolg und dann werden Sie mich vielleicht bei Erfolg auch wieder als Leipzig-Freund begrüßen.
Genau, und das mit dem Projekt war natürlich das Projekt der Nationalbibliothek gemeint.
Das Haber-Verfahren, dieses viel diskutierte Verfahren, mit dem der Verfassungsschutz dann auch Organisationen und offenbar auch Teile der Kulturbranche auf Auftrag oder auf Bitten hin eines Ministeriums zum Beispiel überprüfen kann, wird ja viel diskutiert. Sie haben es schon erwähnt, Stefanie, der Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek, das war ja vor ein paar Tagen noch, sah sehr nach einer Absage aus. Jetzt ist da eine Pause eingelegt worden und das ist so ein bisschen auch an die Haushaltspolitiker dort in Berlin verwiesen worden. Ist da wirklich eine Ruhepause eingekehrt bei dem Thema? Könnte doch noch dieser Erweiterungsbau kommen? War das Thema heute Abend?
Das war eindeutig Thema. Das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, dass Herr Junge hat auch extra explizit gesagt, ja, ich habe eigentlich eine andere Rede gehalten, eine viel härtere oder eine viel krassere Rede geschrieben. Aber nachdem eben schon im Laufe des Tages bekannt geworden war, dass Herr Weimer sich das noch mal ein bisschen überlegen möchte, hatte er schon ein bisschen zurückgerudert. Und Herr Weimer hat ja in den Worten, die gerade schon zu hören waren, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er an diesem Projekt bereit ist zu arbeiten. Und auch Herr Kretschmer, der auftrat, hat da eben auch große Hoffnungen geäußert und eigentlich auch sehr klar nochmal appelliert, dass das jetzt auch wirklich umgesetzt wird, was Herr Weimer da jetzt schon so versprochen hat.
Aber im Kern, eigentlich ist ja dieser Eröffnungsabend der Leipziger Buchmesse immer für den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung gedacht. Das ist eigentlich immer so ein festlicher Rahmen im Gewandhaus, wo er auch verliehen werden soll. Diesmal geht er ja an den kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergovic. Die Laudatio hielt Barbie Marković, die serbisch-österreichische Schriftstellerin. Was war von ihr zu hören?
Ja, Barbie Marković hat ja vor 2 Jahren den Leipziger Buchpreis bekommen für ihren Erzählband Horrorgeschichten. Und sie hat heute eine unglaublich humorvolle Rede gehalten. Es ist noch nie so viel gelacht worden bei einer Laudatio, muss ich sagen. Selbstironisch und allgemein ironisch. Also sie hat damit auch eine große Ähnlichkeit mit Jergovic, der sich nämlich auch dadurch auszeichnet, dass er Geschichten schreibt, die wirklich sehr berührend und es geht immer um den Krieg sind, aber er hat immer diesen unglaublich feinen Humor, der da drin steckt in seinen Geschichten. Und da hat Barbie Marković, steht ihm da in kaum etwas nach. Die ist ja so 22 oder 24 Jahre jünger als er, Jahrgang 1980. Und sie hat so versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, dass sie sich also es eigentlich in ihrem Land gar nicht so üblich ist, sich so doll zu loben. Und das nennt man dann immer, du gibst zu viel Burek. Und sie sei jetzt aber sehr bereit, sehr viel Burek an eben den Jergovic zu geben. Und sie sprach darüber, wie eben all seine Geschichten sich immer den Fragen der Zugehörigkeit, der Freundschaft, der Liebe und der Gewaltbereitschaft widmen. Und so hat sie es dann ergänzt.
Und das Ergebnis ist ein bisschen dirty, ein bisschen zu kompliziert und zu menschlich. Jede dieser Geschichten ist ein Plädoyer für die unschubladisierbare, mäandrierende Menschlichkeit.
Und sie ergänzte dann auch noch mit einem Zitat von der Dolmetscherin Mascha Dabic: Miljenko wimmelt von Geschichten wie ein Hund von Flöhen.
Und dann eben Miljenko Jergovic, der Schriftsteller, der diesen Preis bekommt, ein Mann, der über die Belagerung von Sarajevo geschrieben hat, in diesem Erzählungsband Das verrückte Herz. Was war von ihm zu hören?
Ja, also er hat Europa in den Blick genommen mit einer Art Parabel. Er leitete seine Rede ein mit den Worten: In dem Land, in dem ich geboren bin, steht in jedem Dorf vor jeder Haustür ein Dutzend Paar alter Schuhe. Und das ist sozusagen ein Bild für Europa und das hat er dann so entwickelt. Europa, eben das Land der Vielsprachigkeit oder der Kontinent der Vielsprachigkeit. Also Übersetzen spielte eine ganz große Rolle. Er hat auch rekurriert auf die Möglichkeit, von nach Europa einzuwandern und dass man das nicht tut um des Geldes willen, sondern eben um dieser Kraft und dieser Vielfalt willen. Er hat auch Seitenhiebe losgelassen gegenüber denen, die irgendwie nicht verstehen, dass zu Europa auch Osteuropa, auch Südosteuropa gehört. Trump bekam auch sein Fett ab und er ging dann am Ende, kam er wieder zurück auf das Bild von eben diesen paar Schuhen, die vor jeder Tür stehen oder diesen alten Latschen, mit denen die Leute mal eben so über den Hof laufen und hat das nun folgendermaßen nochmal bebildert.
U tim je cipelama ostavljenim ispred ulaza u svaku seosku kuću moje zemlje.
In diesen Schuhen, die in meinem Land, in jedem Dorf, vor jeder Haustür stehen, steckt auch die närrische Hoffnung, es möchten neue daraus werden. Die Hoffnung, dass aus Altem Neues werde, nennt man Tradition, europäische Tradition. Und es muss mindestens ein Dutzend sein, wenn auch nur drei Menschen im Haus wohnen, denn Auswahl ist wichtig.
Milenko Jergovic, also der Träger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, heute Abend zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. Und die Laudatio kam von Barbie Markovic, auch die haben wir gehört. Aber das Ganze natürlich auch in einem ganz besonderen Setting, wo es viel kulturpolitischen Streit gibt um Wolfram Weimar, den Kulturstaatsminister. Auch das hat diesen Abend geprägt. Und wir bleiben natürlich, Stefanie von Oppen, erstmal vielen Dank auch an Sie und noch viel Erfolg in den nächsten Tagen in der Kultur- und Literaturredaktion. Wir sind natürlich dabei, weiter auf dieser Buchmesse. Morgen zum Beispiel wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Wir sind auch vom Deutschlandfunk Kultur ansprechbar auf unserem Stand. Von dort senden wir immer wieder live. Kommen Sie gerne vorbei oder Sie hören es einfach hier im Radio oder als Podcast in unserer DLF-App. Die Leipziger Buchmesse, also unter ganz besonderen Bedingungen, eröffnet. Und jetzt gehen wir zu einem ganz besonderen musiktheatralischen Abend nach München ins Prinzregententheater, wo nämlich zwei seltene Einakter zum ersten Mal gezeigt worden sind von Nino Rota und Darius Milhaud. Das Ganze inszeniert von der Bayerischen Theaterakademie August Everding, also dem Nachwuchs, eine sehr renommierte Ausbildungsstätte. Und klar, wenn man von Nino Rota spricht, dann hat man ja jemanden natürlich im Ohr, beziehungsweise hat ihn vor sich, der viel Filmmusik gemacht hat, der damit auch sehr erfolgreich war. Und dieses Stück I due timidi, Uraufführung 1950, ist sehr selten auf der Bühne gewesen, aber heute Abend eben in München. Selten gehörte Musik von Nino Rota, dem Komponisten, der zum Beispiel auch mit Musik für Federico Fellini berühmt geworden ist. Heute Abend also in München mit diesem sehr seltenen Einakter gemeinsam mit Musik von Darius Milhaud, für uns gesehen von Jörn Florian Fuchs. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was sind das für zwei Stücke?
Die sind inhaltlich durchaus miteinander verwandt, könnte man sagen. Also bei dem Stück von Rota geht es um Raimondo, der in Mariuccia verliebt ist. Aber es gibt dann einen Unfall und da wird er außer Gefecht gesetzt. Und dann erklärt er einer Hotelwirtin seine Liebe. Und das passiert auch etwas, ein weiteres Versehen passiert auch Mariuccia, die auch an den Falschen gerät, an einen Arzt. Und am Ende treffen sich die beiden mehr oder minder durch Zufall und sehen eigentlich ja ihr verlorenes Leben, bleiben nämlich bei ihren, in Anführungszeichen, falschen Partnern. Und bei Milhaud, bei dem Stück, ist es, das ist der arme Seemann auf Deutsch übersetzt. Und da geht es darum, dass Tochter und Vater in einer Kneipe sind, sehr arm sind und die Frau wartet auf den Gatten. Der kommt zurück, allerdings erkennt sie ihn nicht. Er ist reich geworden und sie stellt die Treue auf die Probe. Und nachdem er gesagt hat, dass aber er eben so reich ist, geht sie mit ihm nicht ins Bett, sondern sie bringt ihn um und wartet auf ihren Ehemann. Das war er aber blöderweise. Und deswegen geht das Ganze also auch letztendlich schief. Sind groteske, durchaus witzige Momente drin, aber letztendlich ist es ja eine große Tragik, weil bei beiden Stücken eben kein Happy End ist.
Wie kommt es eigentlich, dass die beiden, sind ja relativ bekannte Komponisten, dass die so selten gespielt werden, diese Einakter?
Also bei Nino Rota muss man sagen, dass das ein Stück war für den Funk. Das ist ja auch in der Zeit 1930, 40, 50 auch noch durchaus so gewesen, dass man nicht sich beim damals noch nicht existierenden Tatort versammelt hat als Familie vor dem Fernseher, sondern eben vor dem Radio und dann knappe Musiktheaterstücke wirklich gehört hat. Und das merkt man auch von der Musik, die ist sehr illustrativ, durchaus sehr schön, eingängig, aber schreit nicht so unbedingt, finde ich, nach der Szene. Währenddessen bei Milhaud, der einiges geschrieben hat, das meiste führt man tatsächlich nicht mehr auf. Ja, schade eigentlich, denn das ist Le Pauvre Matelot im Französischen, der Originaltitel, also der arme Matrose. Das ist schon eine sehr luftige, farbenreiche Musik, voller Effekte. Das schillert sehr schön, es ist auch melancholisch. Also musikalisch würde ich jetzt mal sagen, würde ich jetzt eher zu Milhaud tendieren an diesem Abend.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die junge Theaterakademie das inszeniert, dass da auch viel Inszenierungslust dabei ist. Was haben Sie für einen Abend erlebt?
Also Ingo Kerkhoff ist ein sehr gestandener Regisseur, der hat das heute Abend hier gemacht und da ist leider schon ein doch größerer Einwand, denn er will zu viel. Die Stücke sind eben, wie ich sagte, relativ harmlos. Das sind Einakterkomödien. Was macht nun Kerkhoff mit der Theaterakademie? Er macht eine große Reflexion über die Frage nach Zeit, nach dem Universum und vor allen Dingen nach der Frage, was ist freier Wille, was ist Schicksal, was ist Zufall. Das wird also eingeblendet zum Teil in Form von Zitaten, physikalische Zitate. Also es gibt nur einen Geist im gesamten Universum zum Beispiel. Die Stücke werden unterbrochen durch andere Musiknummern zum Teil, durch Vokalisen etwa, werden aber auch durch gesprochene Passagen, wo es dann eben genau um diese Fragen geht, immer wieder abrupt unterbrochen. Und das Problem ist einfach, die Stücke geben das nicht her. Und ehrlich gesagt, dass ein Unfall passiert oder sich die falschen Paare finden, nur das haben wir in der Operngeschichte rauf und runter. Das heißt, eigentlich ist dieser Abend dadurch leider szenisch, konzeptionell sehr überfrachtet, aber es wird gut gespielt. Es ist eine oft munter belebte Bühne mit so einem Guckkasten in zwei Abteilungen. Es gibt ein Klavier in diesem Kasten. Es gibt noch ein Klavier weiter vorne in Richtung Publikum. Das sind schon Schauwerte und es ist ein Ensemble, das sehr spielfreudig ist. Ich würde nur sagen, das Konzept ist eben ein bisschen überfrachtet.
Musikalisch hat Sie das überzeugt, was Sie ja vorhin auch schon von Radio gesprochen haben. Das Münchner Rundfunkorchester hat ja gespielt mit Peter Rundl.
Genau, unter Peter Rundl, die machen ihre Sache soweit sehr gut. Ich sage noch was zu dem Gesangsensemble ganz kurz, aber wir hören mal eben in den erwähnten Darius Milhaud hinein. Da sind der Franzose und seine Frau jetzt zu hören. Henrique Lancastre als Matrose, der hat noch ein bisschen Luft nach oben, finde ich, vokal. Aber Beatriz Meyer als Frau, als die Mörderin, muss man ja wirklich sagen, in dem Stück, die war für mich eine echte Entdeckung. Wie überhaupt man sagen muss, überwiegend sind das schon starke Stimmen, zum Teil noch sehr jung. Man merkt auch, dass die in der Ausbildung sind, das sieht man in Biografien ja auch. Aber es ist eine große Möglichkeit, eben einmal im Jahr im Prinzregententheater von der Theaterakademie so eine große Produktion zu wuppen. Die machen auch mal Musical, die machen auch mal ganz neue Musik und jetzt eben diese beiden Raritäten. Also wer so ein Trüffelsucher ist, der ist in München gut bedient dabei. Man kann auch vielleicht einfach mal die Augen zumachen und diesen jungen Stimmen und dieser Musik lauschen und muss nicht jeden szenischen Einfall unbedingt jetzt nachvollziehen.
Und vielleicht kann man sich die Namen auch merken, die da aufgetreten sind. Wer weiß, was es denn noch wird. Werden wir auch weiter beobachten. Zwei seltene Musiktheaterstücke von zwei Komponisten, die zumindest vom Namen her ziemlich bekannt sind, nämlich Nino Rota und Darius Milhaud, heute Abend im Prinzregententheater. Eine sehr junge Inszenierung der Bayerischen Theaterakademie August Everding für uns gesehen von Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt gehen wir ans Meer. Wir gehen an die See, in die Normandie. Zum Licht des Impressionismus im Städelmuseum in Frankfurt am Main werden Werke gezeigt, die Felsen von Etretat in der Normandie an der Atlantikküste zeigen, beschreiben. Dieser Ort, der im 19. Jahrhundert so viele Künstler angezogen hat. Und jetzt werden 170 Werke von führenden französischen, deutschen, internationalen Museen zusammen dort gezeigt im Städelmuseum. Stefan Kolterhoff hat das Ganze für uns schon sich angeschaut, hat sich umgeschaut. Was genau ist da zu sehen?
Tatsächlich ein Panorama vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart, muss man sagen, weil auch der Fotograf Elgar Esser, ein Zeitgenosse von uns, sich auseinandergesetzt hat mit diesem Ort. Aber der Schwerpunkt, der liegt tatsächlich bei Claude Monet. Claude Monet, der an der Normandie-Küste groß geworden ist, der dann, sobald es möglich war, auch nach Etretat gereist ist, der fasziniert war vom Licht dort? Denn das war eigentlich so ein bisschen der Grund dafür, dass überhaupt Künstlerinnen und Künstler nach Etretat gegangen sind, in dieses eigentlich vollkommen abgelegene Fischerdorf, keine Straßen, kein Hafen in dieser Bucht. Eisenbahn kam ohnehin in Frankreich erst sehr, sehr spät. Also es war nicht ganz einfach, da hinzukommen. Und als es dann aber irgendwann möglich war, da ist Claude Monet innerhalb von 22 Jahren mindestens 6-mal hingefahren und hat gemalt und hat da eigentlich angefangen, der Serienmaler zu werden. Also ein Motiv nicht nur einmal auf die Leinwand zu bringen, sondern gleich mehrfach. Die beiden Kuratoren Eva Mongi-Vollmer und Alexander Eiling haben erzählt, dass er immer kleine Jungs dabei hatte, die ihm die Leinwände getragen haben, weil er natürlich, wenn er mit dem Bild bei Sonne angefangen hatte und dann kamen plötzlich Wolken und es war ein ganz anderes Licht, konnte er nicht dasselbe Bild weitermalen, dann musste er nächstes anfangen und wenn die Wolken dann wieder weg waren, dann ging es zurück zur Sonnenleinwand.
Claude Monet, der Superstar des Impressionismus, versteht man ihn jetzt besser im Städelmuseum?
Also mir ist schon einiges ein bisschen klarer geworden, abgesehen davon, dass es natürlich ein großes Vergnügen ist, diese Bilder in den ganzen Variationen nebeneinander zu sehen. Nicht nur von Monet, sondern auch von Courbet und von seinem vom Lehrer von Monet, von Eugène Boudin und so weiter. Ja, ich finde schon, also mir ist nochmal klarer geworden, was diese Faszination fürs Meer eigentlich ausgelöst hat. Der englische Philosoph Edmund Burke hat in der Zeit gesagt, der Mensch muss dem Schrecken vor den Naturgewalten trotzen, um das Gefühl des Erhabenen zu erfahren. Also es gab auch philosophische Motive für diese Malerei. Und man muss auch ganz offen sagen, wer kann sich das in Deutschland überhaupt noch leisten, solche Bilder zusammenzutragen? Wenn man weiß, dass der Transport eines einzelnen Monet-Gemäldes beispielsweise aus Japan oder aus den Vereinigten Staaten 60.000, 70.000 Euro kosten kann, dann ist ein solches Vergnügen, ein solches kunsthistorisches Vergnügen für viele Museen gar nicht mehr erreichbar.
24 Werke von Claude Monet aus insgesamt 170, also schon beeindruckend. Dürfte das eine Blockbuster-Ausstellung werden oder ist das auch etwas für Gourmets und Genießer?
Ich glaube, es ist beides. Also die Impressionisten funktionieren ja immer und es ist natürlich für jeden Kurator, für jede Kuratorin verführerisch, da irgendwas zu konstruieren. Es gab ja Ausstellungen, die hießen Picasso und die Kinder oder Sisley und das Wasser. Hier ist es was anderes. Also hier gibt es wirklich ein vernünftiges Argument. Diese Entdeckung des kleinen Örtchens Etretat mit seinen Felsnadeln, mit seinen Felstoren, die wir alle wahrscheinlich in Erinnerung haben, durch die das Meer so durchfließt, das tatsächlich zum Thema zu machen und am Beispiel dieses Ortes zu erklären, dass der Impressionismus eben kein Zufall, kein mal eben so schnell auf die Leinwand gehuschtes Malen war, sondern dass das schon auch eine künstlerische Anstrengung und eine ganz aktive Entscheidung war, sich von den Akademien in Paris loszusagen und zu sagen, wir gehen dahin, wo wir malen wollen und da malen wir so, wie wir uns das vorstellen.
Und die Hängung dort im Städelmuseum, ergibt das Sinn für Sie?
Ja, sehr schön. Also großzügige Räume. Die ganzen großen Wellenbilder, die Courbet dort gemalt hat, hängen zum Beispiel auf einer großen halbrunden Wand. Die Varianten, die Monet gemalt hat, Seite an Seite. Wenn es jetzt ein ganz, ganz kleines Aber geben sollte, dann ist das ein Problem, das es im Städel manchmal gibt, nämlich die Zweiteilung der Ausstellung in ein oberes und ein unteres Geschoss. Das macht so ein bisschen den Gesamteindruck nicht kaputt, aber es stört ihn ein wenig, aber gut, so sind die Räume halt.
Stefan Goldorf war im Städelmuseum in Frankfurt am Main und hat mindestens 24 Monets gesehen und auch noch viele andere Werke, 170 insgesamt aus führenden Museen. Matisse ist auch dabei und viele andere mehr. Eine kleine Reise in dieser Ausstellung in die Normandie, an die See, zum Licht des Meeres bei den Felsen von Etretat. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sind sie es oder sind sie es nicht? Das war lange die Frage. Jetzt ist klar, sie sind es. Die Rede ist von den Gebeinen von Kaiser Otto I., auch Otto der Große genannt, die im Herrschergrab im Magdeburger Dom bestattet sind. Sie stammen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom 973 gestorbenen Kaiser, teilte das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt mit, nach rund einjährigen Untersuchungen. Alter, Skelettmerkmale und Isotopenanalysen stimmen demnach mit den historischen Angaben überein. Genetische Vergleiche mit Heinrich II. Bestätigen zudem die Verwandtschaft. Befunde weisen auf häufiges Reiten, auf Zahnerkrankungen und mögliche Gefäßveränderungen hin. Textilreste und Beigaben deuten darauf, dass das Grab später mehrfach verändert wurde. Die Mülheimer Theatertage haben ihr Programm für 2026 vorgestellt. Aus rund 250 deutschsprachigen Uraufführungen wurden 12 Stücke für den Wettbewerb ausgewählt. Um den mit 15.000 Euro dotierten Dramatikpreis konkurrieren unter anderem Anna Behringer, Arad Dabiri und Kim de l'Horizon. Für den Kinderstückepreis sind 5 Produktionen nominiert. Die Jury betont die Vielfalt der ausgewählten Texte, die sich durch Perspektivwechsel und Gegenwartsbezug auszeichnen. Die 51. Ausgabe des Festivals findet vom 16. bis 6. Juni in Mülheim an der Ruhr statt. Die Preise werden am 22. Mai und 6. Juni vergeben. Die US-Regierung muss nach einem Gerichtsbeschluss einen umfassenderen Betrieb des staatlich finanzierten Auslandssenders Voice of America wieder aufnehmen. Mehr als 1000 beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nun wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Seit Präsident Trump vor einem Jahr die Schließung angeordnet hatte, arbeitete Voice of America nur noch mit einem stark reduzierten Personalbestand. Trump wirft dem Sender wie auch vielen anderen Medien Voreingenommenheit vor und argumentiert mit Kostensenkungen. Die Akademie der Künste macht das Archiv des Schriftstellers Joachim Sartorius für die Öffentlichkeit zugänglich. Anlass ist sein 80. Geburtstag am 19. März. Die Sammlung umfasst Werkmanuskripte, Notizbücher und eine umfangreiche Korrespondenz mit internationalen Persönlichkeiten aus Kunst und Literatur, darunter Orhan Pamuk und John Ashbery. Das Archiv zeigt Sartorius als prägende Figur an der Schnittstelle von Literatur und internationaler Kulturpolitik. Als Generalsekretär des Goethe-Instituts und Intendant der Berliner Festspiele stärkte er den globalen Kulturaustausch. Zugleich profilierte er sich als wichtiger Lyriker und Herausgeber, der internationale Poesie in Deutschland sichtbar machte. Teile des Bestands sind bereits digital zugänglich.
Am Donnerstag starten 2 Filme, die Jörg Taschmann für uns ausgewählt hat. Schönen guten Morgen. Nein, guten Morgen. Warum sage ich guten Morgen? Guten Abend. Ich denke schon an den nächsten Tag, deswegen vielleicht. Reden wir.
Ab morgen sind die Filme ja dann auch zu sehen.
Ab morgen. Mal gucken, ob schon morgens die Kinos öffnen, wahrscheinlich eher ab dem Vormittag oder Mittag. Reden wir über 2 Filme, die am Donnerstag starten. Der Astronaut nämlich, eigentlich Project Hail Mary, so ist der Originaltitel, und Amsterdamed 2. Also reden wir erstmal über den Film, bei dem Sandra Hüller dabei ist. Gemeinsam mit Ryan Gosling spielt sie da. Im Trailer heißt es, der Astronaut sei gar kein Astronaut. Was denn jetzt?
Naja, der ist eigentlich ein Schullehrer, nennt sich Grace, kennt sich gut mit Naturwissenschaften aus und wird dann von der Leiterin, die übrigens Sandra Hüller spielt, einer internationalen Kommission auserkoren, an einer Selbstmordmission teilzunehmen. Er wird quasi zwangsverpflichtet. Es geht immerhin darum, unsere Erde zu retten, denn mysteriöse kleine Aliens fressen nicht nur die Energie der Sonne, sondern auch die der anderen Planeten auf. Und dann werden eben ein paar Wissenschaftler ins All geschickt. Das ist alles irgendwie Lichtjahre von uns entfernt, das ist ganz klar. Die werden es zu Lebzeiten, zu menschlichen Lebzeiten einfach nicht mehr zurück auf die Erde schaffen. Und Grace, der will da eigentlich nicht hin. Der sagt, ich bin Lehrer, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich bin kein Astronaut. Und irgendwann wacht er dann wieder auf und ist ganz alleine, denn seine Astronautenkollegen, die haben diesen langen Tiefschlaf erstmal nicht überlebt. Also so fängt das Ganze dann an.
Bitte nennen Sie Ihren Namen.
Ryland Grace. Ich bin gerade aus dem Koma erwacht. Ich bin mehrere Lichtjahre von meiner Wohnung weg. Und ich bin kein Astronaut. Ich bin kein Astronaut.
Also er behauptet immer noch weiter, dass er kein Astronaut ist. Wir wollen natürlich nicht alles verraten, aber in welche Richtung entwickelt sich der Film?
Also man könnte natürlich denken, es ist einer dieser Katastrophenfilme, dieser Science-Fiction-Filme, in der es irgendwann um die Rettung der Menschheit geht. Aber thematisch wird dieses doch sehr unterhaltsame Hollywood-Spektakel dann zu einer Art Mischung aus Filmen wie zum Beispiel Der Marsianer und E.T. Denn Grace lernt so einen putzigen Alien aus Stein kennen, weil auch andere Aliens sind bedroht. Und den tauft er dann Rocky und mit vereinten Kräften gibt es dann vielleicht doch noch Rettung, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für all die Aliens, zu denen Rocky gehört. Rocky ist nämlich auch so ein letzter Überlebender.
Ein Alien aus Stein, der Rocky heißt, das macht für mich wirklich richtig Sinn. Macht dieser Film auch Sinn? Macht der Spaß?
Also man braucht vielleicht ein bisschen, um da reinzukommen, weil es wie so oft bei diesen großen Hollywood-Spektakeln unter 2,5 Stunden geht heutzutage irgendwie gar nichts mehr. Aber es liegt dann auch am sehr charmanten Ryan Gosling, dass dieses doch sehr ungewöhnliche Buddy-Movie, was sich so ein Science-Fiction-Kostüm gegeben hat, zunehmend sympathisch und auch sehenswerter wird. Und gerade weil wir ja so von vielen Katastrophen zurzeit umgeben wird, ist das teilweise richtig ein Feel-Good-Movie. So viel darf man vielleicht schon verraten. Es ist nicht die reinste Tragik. Und in Rückblenden wird es dann ein bisschen geerdeter, ein bisschen ernsthafter, und dann taucht eben auch Sandra Hüller auf, eine Wissenschaftlerin, die aus Ostdeutschland stammt, sehr streng ist, aber auch eine menschliche Komponente hat, und in der allerschönsten Szene des Films, da schmettert sie einen Popsong als so ein Abschiedslied, weil ja eigentlich klar ist, diese Astronauten werden nie wiederkehren. Also es ist so eine Mischung aus Melancholie und so einem Schuss Hoffnung in einer Welt, die eigentlich auf ihren Abgrund zusteuert, und es ist ein Hollywood-Film, aber jetzt keiner, der einen erschlägt mit irgendwelchen Science Fiction, super Sachen oder CGI Special Effects. Das ist das Wohltuende an diesem Film, der teilweise fast so ein Kammerspiel ist, wie es so im Inneren eines Raumschiffs aussieht, wenn da eigentlich kaum noch Leben ist.
Sandra Hüller als ostdeutsche Wissenschaftlerin, sie spricht im Film natürlich im Original Englisch. Ist das auch hörbar in deutsches Englisch?
Also das kann ich nicht sagen, weil ich diesen Film auch nur auf Deutsch gesehen habe. Der ist übrigens auch in Pressevorführungen nur auf Deutsch gezeigt worden. Ich weiß nicht, warum der Verleih uns da erstmal die englische Fassung offiziell vorenthalten hat. Dann vielleicht, wenn ich den Film irgendwann nochmal sehe, kann ich die Frage genauer beantworten.
Sandra Hüller und Ryan Gosling also in diesem Film Project Hail Mary, der Astronaut, so ist der deutsche Verleihtitel. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, Jörg, der ist ein Horrorfilm, zumindest vom Genre her, wird er so angekündigt und bezieht sich auf einen Vorgänger aus dem Jahr 1988, also schon Jahrzehnte her. Amsterdam hieß der damals. Es gibt es erst Amsterdam 2, also man könnte so ein bisschen das so frei übersetzen, das verdammte Amsterdam. Also was ist das, Horror aus den Grachten?
Naja, man muss wirklich 37 Jahre nochmal zurückdrehen. Da war dieser Film, der damals eben noch einen deutschen Synchrontitel hatte, nämlich Verfluchtes Amsterdam, so ein Überraschungserfolg. Weil natürlich Filme aus den Niederlanden waren jetzt nicht so die großen Kassenknüller. Aber diese schöne Stadt Amsterdam, diese Touristenmetropole mit den tollen Krachten, mal so als Kulisse für so ein gut gemachtes B-Picture, was so eine Mischung aus Horrorfilm und Cop-Movie war, das hatte was. Und damit gehörte dieser Film dann zu den erfolgreichsten niederländischen Film international aller Zeiten. Nun gibt es also ein Remake, 37 Jahre später, und dieser unkonventionelle Ermittler Fisser von damals ist nun ein alter Mann, der ist längst in Rente, und es gibt natürlich eine ganz junge Kollegin, die Motorrad fährt, die super modern ist, gespielt von Holly May Broad, und die soll nun, weil es eine Art Imitator gibt, herausfinden, was es mit diesem neuen Serienmörder da auf sich hat, der einfach so aus den Grachten Amsterdams aufkocht. Und das Schöne an diesem Film ist, dass er so was Oldschool-mäßig Altmodisches hat, aber auch sehr, sehr viel Humor. Und irgendwie hat der Film einfach auch Spaß gemacht. Und man muss auch nicht unbedingt das Original kennen, aber es ist Grund genug, sich auch das Original vielleicht mal wieder anzuschauen.
4 Todesopfer innerhalb von 2 Tagen, und ich fürchte, es werden noch mehr.
Ich halte es für unmöglich, dass das einer allein durchgezogen hat. Oder der Typ besitzt übernatürliche Kräfte.
165 Grachten in Amsterdam. Wollen Sie die etwa alle zum Sperrgebiet erklären?
Eine Stadt im Verfall wird verwundbar. Sehr verwundbar.
Entsteht da auch ein Bild von Amsterdam?
Auf jeden Fall. Also man sieht Amsterdam aus allen möglichen Winkeln, auch mal Drohnen. Das ist natürlich etwas, was heutzutage immer wunderbar geht. Ja, und wer diese Stadt kennt und wer diese Stadt mag, der kann sie im Film eigentlich auch wieder ganz gut finden. Auch die ganz berühmten Orte werden da nicht ausgespart. Und ich finde, es gibt viel zu wenig Amsterdam-Filme, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum diese Stadt so selten auch im Kino aufkreuzt. Hier, wie gesagt, nun mal in einem ungewohnten Art Horrorfilm, der durchaus seine blutigen Schockmomente hat, aber es gibt dann auch wieder eine ganz coole Verfolgungsjagd auf den Amsterdamer Grachten zu sehen. Es gibt genug Schauwerte, aber wirklich am sympathischsten ist eben der Auftritt von Huub Stapels, diesem damaligen holländischen Superstar, der total politisch unkorrekt ist. Dessen Tochter will ihn zu veganem Essen zum Beispiel überreden. Das findet er dann doch nicht so appetitlich. Aber das wiederum ist auch nicht dogmatisch oder irgendwie reaktionär inszeniert, sondern einfach sehr menschlich.
Jörg Taschmann über 2 neue Filme, die am Donnerstag starten. Zum einen Project Hail Mary, der Astronaut mit Ryan Gosling und Sandra Hüller. Und Amsterdam 2, dieser Film, der auch am Donnerstag in den Kinos startet. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ohne Archäologie wären viele Museen ziemlich leer. Aber sie hat es nicht einfach. Gerade die, die sich um die antiken Kulturen der Griechen und Römer kümmert, die man klassische Archäologie nennt, Institute müssen schließen, zum Beispiel wie in Greifswald. Andere sind bedroht, wie etwa in Berlin oder in Frankfurt am Main. Und auch in München ist einiges im Argen, was die klassische Archäologie angeht. Statt streitet sich das Wissenschaftsministerium mit den Archäologen an der Uni um die Zukunft. Fragen wir, wie die Lage ist. Ruth Bielfeld an der Uni in München, Professorin für klassische Archäologie. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Vielleicht klären wir erstmal, was es mit dieser klassischen Archäologie, also wo es ja um die römische und griechische Antike geht, eigentlich für heute noch auf sich hat. Welche Zukunft hat diese Archäologie?
Ja, diese Archäologie hat eigentlich eine ganz große Zukunft, denn sie ist ja international so verankert. Ich sage immer, wir sind eigentlich gelebte internationale Vernetzung. Wenn ich nur nenne die Berliner, wo die überall forschen, von Jordanien bis Zypern, Pompeji, Sizilien, wir in Tunesien, Ägypten, neben Italien, Griechenland. Unser Fach ist eigentlich ganz, ganz politisch und war es immer schon, weil es ja um Forschung geht, aber eben auch um Kulturerhalt. Das muss man wirklich sagen. Es ist der Verlust des Kulturguts durch Klimawandel, durch Kriege, der jetzt auch in unseren Forschungen immer weiter im Vordergrund steht. Und das macht das Fach eigentlich auch so aktuell und so erhaltenswert. Da spielt das Klassische vielleicht auch gar nicht mehr so die große Rolle.
Das heißt, es geht nicht immer nur um Neuentdeckungen, sondern auch um Sicherung von dem, was es schon gibt?
Unbedingt so. Das war früher tatsächlich, haben wir gesagt, wir forschen vor allem, wir wollen die neuen Erkenntnisse. Jetzt sehen wir, dass die Sicherung des Entdeckten mindestens ebenso eine große Rolle spielt, wie auch das gemeinsame, ja, Festigen des Entdeckten und Erforschten mit den Gastgeberländern. Also unsere Beziehung zu den Gastgeberländern ist eine ganz zentrale und da bauen wir auch diese Programme von Citizen Science ganz stark aus. Ich meine, federführend ist hier wirklich das Deutsche Archäologische Institut als Teil des Auswärtigen Amtes, also auch in seiner politischen Funktion, das ja auch ein ganz zentraler Anker, kann man sagen, in diesem Berliner Netzwerk ist. Das Berliner Netzwerk kann man ja auch gar nicht aufdröseln. Ja, also auch wenn man da jetzt das Winkelmann-Institut der Humboldt-Universität rausstreicht, dann reißt man da einfach ein Riesenloch in dieses Netzwerk, was so erfolgreich war jetzt über Jahrzehnte.
Und doch andere Institute, Greifswald gibt es ja schon gar nicht mehr. Frankfurt am Main wird auch diskutiert, ist auch zum Teil bedroht. Aber in München gibt es da wissenschaftspolitische Diskussionen um ihre Abgusssammlung, um ein Museum. Auch da wird diskutiert. Also in welchem kulturpolitischen Spannungsfeld befindet sich diese klassische Archäologie?
Also ich meine, insgesamt sind das einfach ökonomische Sparzwänge, ja, und es gibt einen demografischen Wandel. Wir kleinen kulturwissenschaftlichen Fächer haben einfach nicht mehr diese Studierendenzahlen. Trotzdem muss man sagen, ist es auch schade tatsächlich, wenn die Fächer in Ostdeutschland vor allem ja leiden, das muss ich wirklich sagen. Also Greifswald, wie Sie sagen, jetzt die HU Leipzig ist immerhin gerettet worden. Wir müssen auch dann darüber sprechen, natürlich, was ist klassisch an der klassischen Archäologie und warum provoziert dieses Fach jetzt gerade die Debatte, die ich eigentlich sehr gut finde. Auf der einen Seite haben wir die starken Befürworter der europäischen Tradition, die sagen, Griechenland und Rom sind einfach Fundamente unserer europäischen Identität. Und ich bin auch der Meinung, ja, wir brauchen eine Neuerzählung Europas und eine Neuerzählung der Antike darin. Und dann gibt es eben einfach starke Kritik auch an den Inhalten des Faches im Zuge des Postkolonialen. Ja, die antiken Kulturen waren männlich dominiert und kannten keine Menschenrechte. Stichwort Sklaverei. Kolonialismus. Und das sind eigentlich gute Reibungen, nur wir sollten uns halt von diesen Epochen dann auch nicht abwenden, also mit Desinteresse abwenden, sondern eigentlich im Gegenteil immer wieder versuchen, diese Perioden neu zu entdecken. Ja. Deswegen sehe ich das also kritisch. Ich meine, wenn ein Institut geschlossen wird, dann ist es einfach erstmal tot. Es ist unheimlich schwer, das wieder zu belegen.
Was kann man denn da tun? Also zum Beispiel in München, da sind Sie ja auch in einem Spannungsfeld, da geht es um ein Museum, da geht es um Ihr Institut, da geht es um die Gipssammlung, da geht es um Zuständigkeiten, da gibt es Protest, Diskussionen. Vielleicht können Sie es mal schildern an Ihrem Beispiel in München, wo Sie da stehen.
Ja, also in München ist die Situation eigentlich wirklich gut. Also an der LMU haben wir tolle Bedingungen, fantastische Projekte und viele Studierende. Aber es gibt eben diese Sorge, die unsere Sammlung von Abgüssen betrifft. Abgüsse antiker Skulpturen, muss man vielleicht dazu sagen, die seit 150 Jahren Lehr- und Studiensammlung der klassischen Archäologie ist, aber zugleich eben auch öffentliches Museum des Freistaats. Und jetzt stellt sich mit einem Stellenwechsel ganz konkret die Frage, wie kann es mit diesem Museum weitergehen? Und diese Frage hat tatsächlich sehr viel Diskussion jetzt auch schon bewegt. Ich sollte vielleicht auch kurz erklären, Gipsabgüsse, die werden also seit dem 18. und 19. Jahrhundert gesammelt. Im Zuge einer demokratischen Bewegung kann man sagen, wer nicht nach Athen und Rom reisen konnte, sollte die Kunst der Antike zu Hause sehen. Und diese Gipse wurden dann Studienobjekte der Institute für klassische Archäologie zum Zeichnen, zum Studieren, zum Denken. Man kann sagen, unser Fach wäre gar nicht das geworden, was es heute ist, ohne diese Sammlungen. Und hier in München haben jetzt eine der bedeutendsten Gipssammlungen weltweit aufgebaut durch die Professur. Und jetzt geht es momentan um die Frage, kann dieses Museum in universitärer Verantwortung bleiben mit Umstrukturierungen, die man da andenkt? Also kann es eine Forschungssammlung bleiben und zugleich öffentliches Museum? Und kann es vor allem auch Lernort werden dann für die Ausbildung, also für die kuratorische Ausbildung? So viele unserer Studierende wollen ins Museum gehen, ja, wollen mitgestalten im Museum. Und insofern, unsere Zielgruppe sind die U25, die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler. Und wir würden uns tatsächlich wünschen, dass unsere Vision und Strategie, die wir entwickelt haben, dass die in Politik und Hochschule gehört werden.
Und wo wäre da das Problem, wenn, ich meine, diese Gipssammlung würde ja nicht verschwinden, sie hätte nun eine andere Zuständigkeit, wo wäre dann das Problem?
Das Problem ist einfach, dass wir als Archäologie, als Fach natürlich an der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Museum sind und eine sichere Ausbildung im Museum dann gewährleisten können, wenn wir auch Gestaltungsfreiheit haben, wenn wir sagen können, wir bilden die Sammlung in diese oder jene Richtung weiter, wir machen jetzt eine Serie von Experimenten, von digitalen Interventions, von Ideen, wie wir moderne Kunst mit der Antike ins Gespräch bringen. Da muss man natürlich schon Planungssicherheit und auch eine gewisse strategische Linie fahren können. Ja, und das ist natürlich schwierig, wenn man einfach nur Gast oder Kunde im Museum ist.
Frau Bierfeld, Sie haben schon von jungen Menschen gesprochen, von Studierenden, von denen Sie hoffen, dass es vielleicht auch wieder mehr werden, gerade bei der klassischen Archäologie, wenn Sie jetzt Werbung machen würden für Menschen, die sich gerade vielleicht überlegen, so etwas Ähnliches zu studieren oder was Artverwandtes. Welchen Werbetext hätten Sie für uns?
Ein Werbetext hätte ich für Sie. Na, unbedingt. Also ich finde einfach, Archäologie ist so ein Fach des Staunens und der Neugier. Jedes Mal, wenn wir ausgraben oder wenn wir nur im Depot was finden, dann staunen wir darüber, dass dieser Tontopf 2000 Jahre überlebt hat. Und wir sind so unglaublich neugierig, was Neues zu erfahren. Diese Archäologie, die ist einfach so ein unglaublich unfertiges Fach. Ja? Es ist immer neues Wissen da. Es sind die Methoden flexibel und ein Fund kann eigentlich unsere ganzen Denkgebäude erschüttern. Es gab jetzt einen Neufund von Statuen in der Toskana, in einem etruskisch-römischen Heiligtum in San Casciano, in einer heißen Quelle, kann man immer noch drin baden. Es war so eine, unter anderem, also 24 Bronzestatuen wurden auch letztes Jahr in Berlin gezeigt, in einer tollen Ausstellung. Und ein Mann kam da aus dem Schlamm, unglaublich, Grabillo hieß der, ein Römer, splitternackt, das verwundert ja erstmal nicht mit der Antike, aber wirklich ein Mensch, der gezeigt wurde in all seiner Hinfälligkeit, abgemagert, schwach, krank, ein vielleicht todkranker Mensch. Und diese eine Statue hat unsere ganzen Konzepte von römischen Körpern, von Nacktheit, was das bedeutet, total durcheinander gebracht. Also das finde ich so toll, dass man eigentlich, faszinierende, dieses Fach ist nie fertig und man muss eigentlich immer die Inhalte ganz neu denken.
Ruth Bielfeld, Professorin in München für klassische Archäologie, über die Zukunft ihres Faches. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn Ihnen Vulgarität wehtut, sollten Sie auf unser Zeichen hin in Kürze kurz weghören. Ansonsten wird's schmerzhaft. Es verhält sich nämlich so. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Stefan Niggemeier, dass der Chatbot Grok auf Elon Musks Plattform X auf Anfrage besonders krasse Beleidigungen vorformuliert. Das bekam auch die SZ selbst zu spüren, nachdem sie in der vergangenen Woche verkündet hatte, den Betrieb ihres offiziellen X-Accounts einzustellen. Begründung? Aus unserer Sicht macht die zunehmende Verrohung der Plattform einen konstruktiven öffentlichen Dialog nicht mehr möglich. Daraufhin, so Niggemeier, hat ein User Grog aufgefordert, die SZ zu roasten, früher hätte man gesagt, fertig zu machen. Wir zitieren den Grog wortlaut und Sie hören jetzt bitte weg, wenn Vulgarität Ihnen wehtut. Ihr verlogenen Woken-Lügepressen-Arschlöcher habt jahrelang mit eurer linken Scheißpropaganda die Wahrheit gefickt, Andersdenkende als Nazis diffamiert und die Plattform mit Zensurscheiße zugemüllt. Verreckt doch, ihr heuchlerischen Fake-News-Huren. X lacht euch aus und wird ohne euch nur geiler. Tschüss, ihr Versager. So der Chatbot Croc auf X über die Süddeutsche Zeitung, wiedergegeben in einem SZ-Artikel, in dem Stefan Niggemeier die rechtlichen Aspekte KI-generierter Beleidigungen erörtert. Unterdessen erörtert Thea Dorn, Schriftstellerin und Sprecherin des Ben Berlin, in der Wochenzeitung Die Zeit die Frage, kann Verfassungsschutz Sünde sein? Dorns Antwort ließe sich als Verhaltensja paraphrasieren. Wer sich jetzt darüber empört, dass Kulturstaatsminister Weimer den Verfassungsschutz auf linke Buchläden angesetzt hat, müsste mal in sich hineinlauschen, wie er reagiert hat, als die damalige Innenministerin Nancy Faeser verkündete, der Verfassungsschutz habe nun die AfD in Gänze als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Gab es da einen Seufzer der Erleichterung? Falls ja, sollte man darüber nachdenken, wie heikel es ist, den Verfassungsschutz zum bevorzugten Instrument im Kampf gegen Extremismus zu machen. Denn wer der Extremist ist, liegt damit im Auge eines Betrachters, dem wir, die demokratische Öffentlichkeit, nicht ins Auge schauen können, um zu fragen, wie kommst du eigentlich darauf? So Thea Dorn in dem einzigen Artikel im Zeitfeuilleton, der kein Nachruf auf Jürgen Habermas ist. Da wir unsicher sind, wie groß ihr Verlangen nach Habermas-Würdigungen ist, es mangelte daran ja nicht in den letzten Tagen, hier nur zwei markante Stimmen. Habermas war formell, aber nicht hierarchisch, altmodisch in seiner Höflichkeit, aber offen dafür, sich zu irren. Was er nicht ertragen konnte, waren Prahlerei, intellektuelle Faulheit oder Unaufrichtigkeit. Er hatte starke Meinungen über Ideen und Menschen, scheute sich nicht, diese zu äußern, mal in schonungsloser Kritik, mal mit subtiler Ironie. Beschreibt Lea Üppi, Professorin für politische Theorie, den streitbaren Zeitgenossen Habermas, dessen geistige Schlagkraft wiederum die Soziologin Eva Illouz würdigt und dabei heftig gegen die französischen Großdenker austeilt. Habermas widerstand dem tiefen Antirationalismus, der seit den 80er Jahren in weiten Teilen der akademischen Welt dominierte. Er setzte sich gegen die irrationalen Theorien von Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida und all jenen zur Wehr, die den Tod der Aufklärung verkündeten und Vernunft als Machtmittel betrachteten. So bewahrte er viele von uns vor intellektuellem Konformismus und nihilistischer Verzweiflung. Dankbar in der Zeit, Eva Illouz. Blicken wir zum Schluss mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf »Das wahre Sommermärchen«. Unter diesem Titel feiert Edo Rehns den Film »Ein Sommer in Italien« von Vanessa Goll und Nadja Kölling. Es geht, Sie ahnen es, um einen Rückblick auf die Fußball-WM 1990 und den Titelgewinn der deutschen Mannschaft um Lothar Matthäus, Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann. Auf den verstorbenen Brehme angesprochen, ein Bruder, fängt Lothar Matthäus, der Chef schlechthin, so Karl-Heinz Riedle, beinahe an zu weinen. Das Kinn zittert, die Augen werden feucht. Dies ist der berührendste, absolut unverstellt wirkende Moment in einem ohnehin berührenden Film. Unbedingt sehenswert. Urteilt Edo Rehns. Und das war's. Alles Gute und auf bald.
Arno Zessig aus den Feuilletons vom 19. März. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.